Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
Dann sage ich, Ton läuft. Herzlich willkommen bei Hollitzer trifft. Und heute habe ich Gerald Backhaus bei mir zu Gast. Er ist Filmemacher, stammt aus Gotha, lebt zwar mittlerweile in Berlin, aber irgendwie im Herzen immer noch Thüringer.
Genau.
Und ich bin auf ihn gekommen, weil ich eine ganz interessante Geschichte gelesen habe bei einem Kollegen und dachte, diese Geschichte hat ein größeres Publikum verdient. Und worum es geht, erfahren wir gleich. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Dass
ja.
Du da bist, wir haben uns aufs Du geeinigt.
Danke für die Einladung, freut mich hier zu sein.
Ja, wir haben vor einiger Zeit zwar schon mal kleiner darüber berichtet, aber wie gesagt, ich denke, dass wir da ein größeres Publikum mit erreichen müssen, denn ich war komplett überrascht über deine Recherche. Ihr seid über einen Heimatforscher, glaube ich, draufgekommen. Erzähl doch mal ganz kurz in groben Zügen, ehe wir in die Details einsteigen, worum es dabei ging.
Ja, also ich fange am besten mal an, wie es dazu kam. Und zwar bin ich ja seit 2015 etwa, beschäftige ich mich mit den Dialekten und Mundarten, die hier in Thüringen gesprochen werden. Und
wie viele gibt's?
Naja, das kann man nicht so sagen. Also die Sprachforschung an der Uni in Jena, die unterscheiden 9 Großräume, sage ich jetzt mal, wie das Zentralthüringische, wo wir uns jetzt gerade befinden. Da ist also Erfurt, Gotha, Ilmenau, so die Ecke gemeint. Während Weimar ist dann schon wieder das Ilmenthüringische. Und Mühlhausen zählt zum Nordthüringischen, genau wie das Eichsfeld zum Beispiel. Und da haben wir also gedreht in vielen Gegenden von Thüringen. Und dieser Film Thüringen, deine Sprache, hatte dann 2019 Premiere im Kino in Gotha. Und dann bin ich damit auf Tour gegangen. Also wie ein Schriftsteller, der mit seinem Buch unterwegs ist, habe ich danach auch nach dem Film immer Rede und Antwort gestanden. Weil es gab immer sehr viele bewegte Zuschauer und viele Anregungen. Und im Kino von Ilmenau kam dann jemand auf mich zu, der meinte, ja, Herr Backhaus, Sie müssen da so 2 Heimatforscher aus dem Thüringer Wald kennenlernen. Mhm. Da gibt's Schnittmengen. Die machen was mit Dialekt und mit Brasilien. Ich so, okay. Dann nix wie her mit dem Kontakt, schauen wir mal. Und dann sind die beiden Heimatforscher aus Böhlen, bei Großbreitenbach liegt das, im Ilmkreis, sind dann nach Suhl ins Kino gekommen, haben meinen Film Thüringen, deine Sprache angeschaut, haben gesehen, was wir so machen. Und danach haben sie mir dann im Kino-Foyer da die Geschichte erzählt. Und die ist wirklich Wahnsinn. Also so eine Vertreibung aus Thüringen im 19. Jahrhundert. Und die beiden haben in über 20-jähriger Recherche dann herausgefunden, dass da diese Nachkommen der vertriebenen Thüringer aus Böhlen, wo die da leben in Südbrasilien und ja, dass sie bald hinfahren, hieß es dann. Ende 2019, also November, Dezember. Und ich war dann so angefixt und fand das so spannend, dass ich meinen Kameramann und Kollegen, den Sven Klöpper, mit ins Boot geholt habe. Und dann haben wir überlegt, wie wir das irgendwie technisch, organisatorisch, finanziell bewerkstelligen können und sind dann damit nach Brasilien. Sprich, also die beiden Heimatforscher, der Hans-Günther Schneider und der Dieter Lange, die sind mit dem Schiff gefahren und wir sind dann quasi hinterher geflogen und haben uns dann in Rio de Janeiro getroffen. Und von da ging es dann nochmal 1000 Kilometer nach Süden mit einem Inlandsflug nach Florianopolis. Das ist im Bundesstaat Santa Catarina, also der zweitsüdlichste von Brasilien. Und ja, von da dann zu den, wir nennen sie die Kaffeepflücker, aber das ist, muss ich ja nochmal extra erzählen, wie es zu dem Namen kommt.
Ja, unbedingt. Und wir haben jetzt gehört, Vertreibung, warum wurden die Böhlener denn vertrieben?
Na, vielleicht ganz kurz erklärt, ich sag mal Aufstand der Weber, Gerhard Hauptmann, das sagt ja vielen Leuten was, das fand in Schlesien statt, also da haben die Leineweber ihre Arbeit verloren durch die Industrialisierung. Und sowas gab es eben punktuell auch in Thüringen. Und in Böhlen, das war damals eben eine Hochburg auch der Textilindustrie. Und die wurde eben aber gerade erst richtig zur Industrie, sodass dort viele von den Leinewebern, die dort ansässig waren, ihre Arbeit verloren haben. Na und was macht man da? Damals gab es keine soziale Absicherung. Die sind auf die Straße gegangen, haben revoltiert. Und das war natürlich der Dorfobrigkeit, also ich sag mal auch diesen Manufakturinhabern und den anderen, ein Dorn im Auge. Und die mussten irgendwie ihre Familien durchbringen, die sind also auch zu Wilddieben geworden. Und und da kam es dazu, dass die Dorfoberin dann gesagt haben, ihr muss irgendwas passieren. Und die gehörten damals zu Rudolstadt und haben da bei der fürstlichen Regierung gesagt, hier muss was passieren, bitte helfen Sie uns irgendwie. Und da hat der Fürst wohl gesagt, was, in Böhlen ist Revolution, und hat da also Militär da hochgeschickt. Und dann fügte es sich so, dass in dieser Zeit, also wir reden von 1852, hat Brasilien, das damalige Kaiserreich Brasilien, hat in Deutschland offensiv um Arbeitskräfte geworben. Da muss man sagen, die Sklaverei war da in ihrer Endphase, sodass also Leute gesucht wurden, die dort also das quasi übernehmen, diese Arbeiten zum Beispiel auf den Kaffeeplantagen. Und in Rudolstadt gab es einen Herrn Fröbel, der also Auswanderungsagent war, also eine kleine Agentur hatte für die Auswanderung nach Brasilien. Und da hat man damals gedacht, zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir wollen die Leute hier weghaben, Brasilien braucht welche, also ab mit denen. Und das muss man sich mal vorstellen, also viele kennen Heimat, das ist diese Geschichte, die im Hunsrück spielt. Also aus dem Hunsrück sind ja ganz viele Menschen wegen der Armut weg und nach Brasilien. Aber die Besonderheit der Thüringer Geschichte ist eben, dass die mit Militär von Thüringen nach Hamburg gebracht wurden aufs Schiff und ab nach Brasilien.
Die unfreiwillig weg sind.
Ja.
Und das waren dann ganze Familien, oder?
Naja, also es waren Männer, Frauen, Kinder, teilweise Familien auch. Also 154 Leute, das war also ein erheblicher Anteil der Bevölkerung von dem Dorf.
Ja, und was hat das nun mit Sprache zu tun? Was ist passiert auf dem Weg nach Brasilien und dort, wo Sie gelandet sind, und warum Sie bis heute Deutsch sprechen?
Man muss dazu sagen, also als erstes sind Sie vom Regen in die Traufe gefallen. Also die mussten dann die Überfahrt abarbeiten, dort auf Kaffeeplantagen. Also mit einer harten Arbeit, also was vorher die Sklaven gemacht haben, in der Nähe von Rio de Janeiro. Und erst 5-6 Jahre später konnten sie sich davon freimachen und wollten in den Süden Brasiliens, wo ihnen die Regierung Land versprochen hat. Also da wurde um Siedler geworben im Prinzip. Und das sollte bis nach Porto Alegre gehen, also das ist der südlichste Bundesstaat, Rio Grande do Sul heißt er. Aber durch eine Schiffshavarie, wo mussten sie früher von Bord gehen. Das ist also auch nochmal ein herrlicher Zufall, also herrlich im Nachhinein jetzt für uns. Damals war das eine große Tragik natürlich. Die sind in der Nähe von Florianopolis dann also an Land gegangen und von da ins Landesinnere, in die Berge. Und dort haben sie eben Land von der Regierung bekommen. Und da waren schon andere Siedler, vor allen Dingen aus dem Hunsrück. Und die Thüringer kamen später. Und weil die eben von den Kaffeeplantagen kamen und anders gesprochen haben, hat man gesagt, ihr redet ja kaffeepflückerisch. Und dieser Begriff hat sich bis heute gehalten. Also das wird heute noch dort gesagt, kaffeepflückerisch. Und das ist eben dieser Dialekt aus dem Thüringer Wald, aus Böhlen, der dort Bellersch genannt wird, also in Böhlen. Und das Faszinierende ist für die beiden Heimatforscher gewesen, als die das erste Mal da richtig in Kontakt geraten sind, dass die dort verstanden wurden. Also, dass man gemerkt hat, das kann doch gar nicht sein. Ihr redet ja wie wir, ihr redet kaffeepflückerisch, aber ihr kommt doch jetzt aus Deutschland. Also, die wussten also quasi nicht, wo ihre Vorfahren hergekommen sind. Also, das ist das Spektakuläre an dieser Geschichte, dass die Heimatforscher ihnen quasi die Kunde davon gebracht haben, wo sie eigentlich herstammen. Also, die Geschichte ihrer Herkunft, ihre Identität, ihre Wurzeln.
Und haben das die ursprünglichen Kaffeepflücker verschwiegen, den Nachfahren? Weil normalerweise gibt man ja so eine Geschichte weiter.
Ja, das, es ist anzunehmen aus Scham, weil sie galten ja in Thüringen, da in Böhlen, als Kriminelle, Asoziale, würde man sagen, Assis, die weg mussten, so ungefähr. Und dann gleichzeitig ja der Verlust der Heimat. Also das ist ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, also weil wir kennen Bilder von Brasilien, Internet, Fernsehen und alles, das war ja damals alles gar nicht. Also die sind ja in eine komplett unbekannte Welt und manche haben ja auch die Überfahrt gar nicht überlebt, muss man sich mal vorstellen. Wochenlang auf so einem Segelschiff in wer weiß was für hygienischen Bedingungen und dann eben da auf diese Kaffeeplantagen und also sie hatten ja auch nichts dann dabei, logischerweise. Also nichts, aus, was an die Heimat erinnert hat. Die hat ja nur ihre Klamotten am Leib. Mhm. Naja, und also da kann jetzt natürlich nur gemutmaßt werden, dass die das deswegen nicht so explizit weitererzählt haben, sodass eben alle drumherum, die Hunsrücker da in Brasilien, gesagt haben, das sind die Kaffeepflücker. Die reden kaffeepflückerisch. Und deswegen haben wir auch unseren Film so genannt, bei den Kaffeepflückern in Brasilien. Und es taucht gar keine Kaffeeplantage im Film auf, weil das ist ja eben nur diese 5-6 Jahre sind das gewesen damals. Und die machen ja jetzt ganz andere Dinge.
Und wie groß ist dieses Dorf jetzt?
Naja, das kann man schlecht mit so einem Thüringer Dorf vergleichen. Wir haben ja hier meistens einen Marktplatz und eine Kirche und sogenannte Haufendörfer und so. Mhm. Und dort ist es eher so, dass es einzelne Höfe sind, Gehöfte, die einigermaßen weit weg voneinander. Also das, jeder hat da so sein Land damals bekommen, hat den Urwald urbar gemacht, was wieder eine Extrageschichte ist, denn da war ja auch schon jemand. Damals, also Indios, indigene Völker waren da auch. Das macht also, ist noch eine ganz andere Dimension dieser Geschichte.
Das heißt, die Vertriebenen haben wieder welche vertrieben?
Genauso kann man sagen. Also die Vertriebenen in Thüringen sind dort zu Vertreibern geworden. Unbeabsichtigt. Das hat denen ja hier vorher keiner gesagt. Da, wo ihr da hinkommt, da ist da schon jemand, lebt da eigentlich schon jemand im Wald. Mhm. Ja, und also deswegen, die leben ziemlich. Das sind Siedlerkolonien, die heißen zum Beispiel Bauerslinie oder auf Portugiesisch Primeira Linha oder Segunda Linha, zweite Linie. Und das sind also, je weiter höher in die Berge, gibt es dann immer weitere Gehöfte. Und natürlich haben sie auch eine Kirche und einen Gemeindesaal und sowas. Aber es ist jetzt nicht so ein klassisches Zentrum wie jetzt hier in Ermstedt um die Ecke, wo ich gerade durchgekommen bin. Mhm.
Und haben die Hunsrücker sich mit den Kaffeepflückern auch vereinigt trotzdem?
Ja, da gibt es natürlich.
Ansonsten ist ja Inzest.
Also es gibt schon Vermischungen. Haben wir auch im Film, also man muss sagen, im Film haben wir jetzt dokumentiert Leute aus der 4., 5., 6. Generation nach dieser Vertreibung. Und da gibt es natürlich, haben Kaffeepflücker auch welche aus dem Hunsrück stammende geheiratet und da gibt es Verbindungen und die Sprache ist auch nicht mehr ganz rein, natürlich, kann man sich vorstellen. Aber dass sie sich erhalten hat, ist dem Umstand zu verdanken, dass es war wie so eine Sprachinsel in den Bergen. Mhm. Die haben da relativ autark gelebt oder sehr autark, also von dem, was sie selbst produziert haben auf dem Acker und mit ihrem Vieh, davon haben die ganz lange Zeit gelebt. Und deswegen sprechen die auch noch so. Also natürlich vermischt mit dem Portugiesischen mittlerweile und mit dem Hunsrücker-Dialekt. Das ist also so eine Melange eingegangen, sag ich mal.
Ja. Und wie haben die Menschen reagiert, als sie erfahren haben, wo sie herkommen?
Also die Ersten haben das ja erfahren, die Heimatforscher waren ja schon früher da. Aber als wir dann 2019 mit waren, das Team, da gab es so eine öffentliche Veranstaltung dort im Gemeindesaal und da waren ein paar hundert Leute da. Und dann haben die Böhlener Heimatforscher so eine, ich sag mal, eine Entschuldigung verlesen im Namen vom Bürgermeister und der Kirche in Thüringen für diese Vertreibung vor 170 Jahren etwa. Und da haben die erstmals so diese ganze Geschichte erfahren, also wo sie herstammen. Und das wurde dann gekrönt auch noch mit Geschenken, also dann zum Beispiel ein großes Bild von der Kirche in Böhlen, wo ihre Vorfahren quasi ja getauft wurden, also vor 4, 5, 6 Generationen vorher. Und es war sehr, sehr bewegend. Und ganz besonders bewegend war es jetzt auch in diesem Mai, also im Mai 2023, waren wir ja jetzt erstmals da mit dem fertigen Film und haben den da gezeigt. Es war alles ein bisschen ausgebremst durch die Corona-Pandemie und dann die Präsidentenwahlen in Brasilien. Wir wollten eigentlich letztes Jahr hin. Mhm. Und das war natürlich der emotionale Höhepunkt unserer Reise jetzt im Mai, das bei den Kaffeepflückern, wie wir sie ja jetzt auch nennen, den Film zu zeigen, wo sie selbst dargestellt werden und wo man sieht, auch wie sie leben und ihre Vergangenheit nochmal richtig erklärt wird.
Gab es da jetzt einen Austausch auch mit den Jetzt-Böhlenern sozusagen? Waren mal welche hier?
Mit den Jetzt-Böhlenern gab es einen Austausch. Also wir waren ja jetzt ein Teil einer Delegation im Mai. Also da ist der Bürgermeister von Böhlen und der von Großbreitenbach, wo es dazugehört, und eine Ortschronistin und jemand vom Landratsamt. Also wir waren ein Teil einer, ich sag mal, lokalpolitischen Delegation und waren also dort auch eingeladen bei den Rathäusern in Aguas Mornas heißt die eine Kommune, zu der die Siedlerkolonien gehören, und São Pedro de Alcântara heißt die andere. Also es ist auf der, also wie wenn hier was zu Erfurt und Gotha gehören würde, so von der Lage. Ja. Und deswegen waren wir da mal mit den politischen Vertretern zusammen eingeladen in den Rathäusern, und die Hoffnung besteht natürlich, dass da jetzt auch mehr in Zukunft passieren kann. Nur ist das naturgemäß durch die Entfernung schwieriger, als wenn man jetzt eine Partnerstadt in Frankreich oder meinetwegen in Irland hat, wie Rudolstadt. Das sind 14.000 Kilometer etwa, so grob.
Ja, Sie beschäftigen sich ja, du beschäftigst dich ja viel mit Dialekten, hast du gesagt, dass es hier so 9 Sprachkreise in Thüringen gibt. Jetzt gibt es 9 dazu. Wie viele gibt es denn oder wie oft kommt denn sowas vor, dass man sowas entdeckt wie so eine Sprachinsel?
Also das ist das erste Mal jetzt mit dem Brasilien, dass ich auf sowas gestoßen bin. Es gibt sowas in Bayern, beziehungsweise in Franken gibt es einen Ort, wo Thüringisch gesprochen wird, was dort auch irgendwie für Überraschung gesorgt hat. Genauso wie, wir waren jetzt gerade zu einer Filmvorführung in Römhild, das ist im Landkreis Hildburghausen, fast an der fränkischen Grenze, und die haben auch zum Beispiel so Sachen erzählt, oder die Sonneberger, bei denen wir neulich gefilmt haben für den nächsten Mundartfilm. Genau. Ah, ich würde mich da nicht so aus dem Fenster lehnen. Ich kann das, glaube ich, nicht richtig aussprechen. Dieses, aber so ähnlich. Ja, so ähnlich. Klingt das.
Aber da versteht man keinen Ton, wenn die anfangen.
Ich verstehe da einiges. Aber das liegt vielleicht jetzt auch mittlerweile dran, dass ich ein bisschen ein Mundartohr habe. Aber ich verstehe da auch nicht alles, klar. Aber einiges. Und die haben erzählt, es war besonders aufregend, also die älteren Semester, als 89, 90, als sie dann da so rüber sind, dass da in Franken viele so verwundert waren. Ach, ihr seid doch gar keine Ossis, ihr redet ja wie wir. Also das ist zum Beispiel auch ein Phänomen, was in weiten Teilen der Republik unbekannt ist. Dazu passende Anekdote, mich rief mal eine Spielfilmproduktion aus Hamburg an. Herr Backhaus, Sie sind doch der Thüringer Dialektexperte. Und ich dann erstmal, stopp, ich bin jetzt kein Sprachwissenschaftler oder so. Ich kenne mich ein bisschen aus, weil ich eben Filme darüber gemacht habe. Vielleicht kann ich Ihnen ja helfen. Ja, wir drehen einen Spielfilm, der soll 1990 in der DDR in Thüringen auf dem Land spielen. Aber unsere ganzen Schauspieler sind Hamburger und Berliner. Die reden ja sowas von Hochdeutsch, das geht eigentlich nicht. Die sollen eine Thüringisch-Färbung haben. Und da habe ich die erstmal auf den Topf gesetzt und gesagt, naja, welches Thüringisch hätten Sie denn gern? Wieso? Gibt es da mehrere? Ich so, ja, gibt es. Und dann habe ich ein bisschen in unserem Film haben wir so eine Landkarte, also Thüringen und diese verschiedenen Sprachgebiete. Und dann haben wir das so ein bisschen eruiert. Und dann hieß es gleich, ja, da wo wir drehen, Richtung Vogtland, Kreiz. Nee, so soll es nicht klingen. Ich so, okay. Südthüringen, alles südlich vom Rennsteig, was fränkisch ist, scheidet auch aus, weil dann könnte ja der gesamtdeutsche Zuschauer in Düsseldorf, sage ich mal, denken, das sind ja gar keine Ossis, das ist ja jetzt in Bayern oder so. Also so genau können die das ja dann nicht unterscheiden. Das
ist dieses Itzgründische.
Genau, Itzgründisch ist das Sonneberger Gegend, Hildburghausen, ja. So soll es nicht klingen. Und dann habe ich gesagt, naja, dann bleibt ja eigentlich nur so ein bisschen, ja, Erfurt, Gotha, Weimar, so das Zentral, diese Einfärbung. Und dann konnte ich Ihnen jemand besorgen, der das gesamte...
Erfurt auch ganz schön dreckig klingen kann.
Ja, ja, das kommt als nächstes. Die wollten ja auch keinen ganz speziellen Ortsdialekt, sondern, was die Sprachforscher sagen, so eine regional gefärbte Umgangssprache. Also sprich, wenn ein Hannoveraner hierher kommt, der würde schon sagen, hey, wird Thüringisch geredet. Aber die Thüringer selbst würden sagen, naja, aber das ist jetzt nicht mehr das richtige Erfurt. Das ist weit entfernt, es ist wirklich nur so eine leichte Einfärbung. Sowas wollten die quasi. Und so jemanden habe ich gefunden, der hat denen dann das gesamte Drehbuch eingelesen, mit einer Frau zusammen, die Dialoggeschichten. Und das haben dann die Schauspieler alle auf die Ohren gekriegt für die Proben. Und die haben dann damit geprobt. Und ich war natürlich wahnsinnig gespannt auf den Film, weil der ist ja jetzt raus, der hatte Kinopremiere im April, der heißt Irgendwann werden wir uns alles erzählen. Das ist so eine Romanverfilmung einer Autorin aus Leipzig und ich glaube, die stammt direkt da aus diesem Thüringer Gebiet da in der Nähe von Greiz. Und ich war ganz gespannt, wie die das jetzt sprachlich machen. Und ich muss sagen, also abgesehen davon, der Film ist richtig klasse, also die Geschichte, das hat mir wirklich sehr gefallen. Und auch sprachlich ist es so, dass jetzt nicht jeder...
This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and diminished our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make a variety of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more. All made right here in the USA, from growing the cotton to adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride, purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.
Perfekt hinkriegt oder so, aber es ist auf jeden Fall viel besser, als wenn die wirklich so Hochdeutsch gesprochen hätten. Das würde einfach nicht zu so einem Dorf passen, wo Heuernte gemacht wird und also das, wahnsinnige Bilder und eben richtig Dorf, und da hätte das wirklich nicht gepasst, wenn die da allglattes Hochdeutsch sprechen würden.
Wie identitätsstiftend ist denn so ein Dialekt?
Hm. Sehr. Das ist,
weil viele versuchen sich das ja abzugewöhnen, ne? Damit man nicht unbedingt auffällt.
Ja, ja, und das ist so schade, weil wir haben ja zum Beispiel auch in einem Kindergarten gedreht und der so sich als bivaritäres Konzept haben die, also nicht bilingual, also aber so ähnlich, zweisprachig. Also es gibt Kindergärtnerinnen, die reden mit den Kindern nur Mundart und andere nur Hochdeutsch. Und dann ist es für die kleinen Kinder, also wirklich, die können von einer Sekunde zur anderen umschalten. Und
wo gibt's sowas?
In Rauenstein waren wir da, in der Nähe von Sonneberg ist das. Also grob gesagt, ja. Ja, sowas gibt es, aber leider eben sehr, sehr selten. Und oder ich kenne Leute aus der Nähe von Mühlhausen, auch aus dem ersten Film in der Vogtei, Langula, Oberdoller, Niederdoller. Mhm. Der redet normales, also Hochdeutsch, nahezu ohne Einfärbung. Und wenn dann seine Mutter am Telefon ist, schaltet er um auf Vogteier Platt. Und da denkst du so, ja, Wahnsinn, das geht. Und das ist natürlich total identitätsstiftend, weil jeder hat ja Wurzeln und wo er herkommt. Und das wird man auch sein Leben lang ja nicht ablegen. Das trägt man immer in sich. Und also mir wird immer warm ums Herz, wenn ich jetzt mit Thüringen auch telefoniere. Und selbst wenn da kein Extremdialekt gesprochen wird, aber die Färbung hat man schon bei den meisten Leuten. Und wenn ich da in Berlin sitze und das da höre, denke ich immer so, ja, super, toll.
So ein paar Änderungen, die kann man sich nicht abgewöhnen zum Beispiel, ne? Und so eine gewisse Farbe auch dann, oder das noch ist auch schwierig.
Na, in Gotha sagt man gell, aber das ist unterschiedlich, aber ist ja aber auch so wie ein Markenzeichen, kann man ja auch so sehen. Und ich finde das eben an dem Kindergarten das Spannende, und es trifft eben auch auf Erwachsene zu, man kann ja beides. Das ist ja eigentlich die Superqualität, wenn man wirklich die Mundart richtig kann und aber auch auf Hochdeutsch im beruflichen Kontext zum Beispiel umschalten kann, ja.
Also Berlinern gehört auch inzwischen bei dir dazu, oder?
Nee, das würde ich mich nie trauen, das merken die sofort, aber ja, das rutscht einem manchmal sowas raus, wenn man mit echten Berlinern zusammen ist. Wobei, ich habe gemerkt, das hängt wirklich vom Typus ab. Also ich kenne Menschen, die leben 40 Jahre irgendwo und haben sich fast nichts angenommen, und dann gibt es Leute, die ganz schnell adaptieren, und mir geht es eher so, dass ich dann auch schnell so ein bisschen mich anpasse. Ich mochte Sprachen schon immer, schon als kleiner Junge, also so. Wenn da die Verwandtschaft aus dem Westen kam, aus Bayern und von der Nordsee, und die Hesse, wie die gebabbelt haben, das fand ich immer sehr, sehr amüsant und habe das immer schon toll gefunden, so zu sehen, wo wer herkommt. Und da gehört es ja dazu. Also es ist ja ein Teil einer Persönlichkeit, die Herkunft. Und die ist eben oft sprachlich zu identifizieren. Hm?
Und jetzt nochmal übertragen auf die Kaffeepflücker, spielt das für die auch noch immer eine Rolle, dass sie quasi Deutsch sprechen?
Naja, sagen wir mal so, also am besten konnte ich mich unterhalten mit den 80-Jährigen. Die sind noch richtig fließend, und je jünger, umso schwieriger. Also es gab zum Beispiel so 30-, 40-Jährige, die dann zu mir gesagt haben, Ich verstehe dich. Du verstehst mich nicht, aber ich verstehe dich. Das heißt also, die haben das Hörvermögen noch, aber sprachlich, also selbst sprechen, trauen sie sich wenig und können nicht mehr so viel. Also es ist, wird also immer weniger. Was aber wirklich ein Zeichen dieser Entwicklung ist, dass die Kinder kommen mit 3 Jahren in Kinderkrippe, Kindergarten und da wird nur noch Portugiesisch gesprochen. Und das Deutsche ist also immer nur noch familiär und Deutsch ist gleich dort ja kaffeeflückerisch, also der Thüringer Dialekt, ja. Also das wird schwierig werden, wenn man in 10 Jahren da nochmal hinfährt, wie das dann sein wird. Da wird dann kaum noch sein, dass das da gesprochen wird, glaube ich, leider.
Wir hatten kurz vor Corona, oder eigentlich musste er sein Praktikum hier beenden wegen Corona, einen aus Brasilien, aus einer deutschsprachigen Community immer noch. Guilherme hieß der. Und ich habe jetzt auch vergessen, welcher deutsche Vorname das war. Also Wilhelm oder
Herr? Ja, oder das. Ich sehe es vor mir, wie es geschrieben wird, aber ich kann es jetzt nicht definitiv sagen. Ja. Und aus welcher Ecke von Brasilien? War der auch aus dem Süden?
Genau.
Also Blumenau wahrscheinlich, da ist so eine Hochburg, also mit dem zweitgrößten Oktoberfest nach München.
Fand ich auch total spannend, was der so erzählt hat. Ja. Also wie viele Deutsche damals wirklich nach Brasilien sind. Und das ist so, finde ich, so ein unreflektierter Teil der Geschichte auch.
Ja, in Brasilien wird es übrigens im nächsten Jahr noch viel mehr reflektiert werden. Da wird groß gefeiert, 200 Jahre deutsche Einwanderung. Mhm. Also wobei nicht alle in dem Jahr gekommen sind, aber das gibt ja immer so gewisse Termine, wo man das so ein bisschen dran festmachen kann. Ja. Das wird also in Brasilien wird es nächstes Jahr verstärkt thematisiert werden. Hoffen wir mal auch hier in irgendeiner Art. Also wir hatten ja dort...
Ja, wir werden Anknüpfungspunkte suchen
auf jeden Fall. Ja, also wir hatten ja dort ein großes, tolles Erlebnis. Also der deutsche Generalkonsul in Rio de Janeiro, der hat uns da eingeladen und hat eine Filmvorführung organisiert. Also ich hatte ja vorhin gesagt, also der emotionale Höhepunkt unserer Reise war direkt bei den Kaffeepflückern im Gemeindehaus nach einem Gottesdienst vorher, der mehrsprachig war. Übrigens, der war auf Portugiesisch, Hochdeutsch, Kaffeepflückerisch und Hunsrückisch. Also auf 4-sprachig mit Beamer wurden die Liedtexte neben den Altar also an die Wand geworfen. Und dann haben wir alle versucht, da mitzusingen in allen 4 Varianten. Und der Chor hat also wirklich gesungen auf diesen 4 Sprachen. Und dann hat man da diese wahnsinnig bewegende Filmvorführung mit über 400 Leuten. Während in Rio durch den Konsul, das war eine ganz andere Klientel. Das sind also Deutschstämmige da in dieser Großstadt, deren Vorfahren aus ganz anderen Gründen nach Brasilien ausgewandert sind. Auch viele mit so etwas industriellem, großbürgerlichen Hintergrund. Und das war spannend. Also, oder bei der deutschen Schule waren wir auch, die übrigens von einer Thüringerin geleitet wird.
In Rio de Janeiro?
Genau. Ja, in einem ganz tollen Gebäude unterhalb des Berges mit der Jesus-Statue, Corcovado. Ja, das war auch übrigens sehr spannend. Da haben wir den Film gezeigt vor den 10. Klassen in der Aula und vor den 11. Klassen. Und diese jungen Leute waren wahnsinnig unruhig. Ich dachte so, na, das merken die das überhaupt alles, worum es hier geht und so. Und dann hatten die aber ganz viele Fragen, waren super interessiert. Also...
Ja, also mich hat die Geschichte auch fasziniert und freue mich sehr, dass du heute mein Gast warst und dass du diese Geschichte nochmal auf der Tonspur erzählt hast. Vielen Dank, Gerald.
Sehr gern. Oder wie die in Brasilien auch sagen würden, muito obrigado. Vielen Dank.
Was kann ich da jetzt sagen? Sisi.
Genada, sag mal da.
Vielen Dank.
Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is a company that's pushing back against this tide. They make high-quality clothing, sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more right here in the USA. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, promo code STAPLE20.